Wollte gerade sagen, dass wir die erste Predigt ja schon hinter uns haben und zwar gemeinsam gehalten haben, in dieser Form, wie wir es erleben konnten. Aber ich habe noch das Evangelium mitgebracht, wie schon angekündigt, Evangelium aus Lukas 15, die Verse 11 bis 32 und ich lese nach der Übertragung der guten Nachricht. Jesus erzählte ein Gleichnis, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und zog in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er fand schließlich Arbeit bei einem Bürger des Landes, der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber selbst das verwehrte man ihm. Endlich ging er in sich und sagte, die Arbeiter meines Vaters bekommen mehr, als sie essen können, und ich werde hier nur vor Hunger umkommen. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Der sah ihn schon von Weitem kommen und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seine Diener, schnell, hol das beste Kleid für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Hol das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld und als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte, was da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Schließlich kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet, nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie noch einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Wir konnten doch gar nicht anders als feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot, jetzt ist er wieder am Leben. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Wie schon erwähnt, geht es hier um den Vater mit seinen zwei Söhnen. Und diese Familiengeschichte kann man eigentlich gar nicht so hören und lesen, ohne damit hineingezogen zu werden. Denn hier geht es um den Vater mit seinen zwei Söhnen, über die wir einmal nachdenken müssen. Lasst uns mal drei Faktoren herausarbeiten. Das ist einmal der große Betrug am Anfang. Das zweite, der fromme Wahn. Und drittens, das Wunder der Liebe. Die beiden Söhne lebten mit dem Vater unter einem Dach und äußerlich schien alles in bester Ordnung zu sein. Aber innerlich bestand eine große Not, besonders bei dem einen in diesem Haus zu leben. Der Jüngere hatte das Vertrauen zu seinem Vater verloren. In seinem Herzen fraß sich das Misstrauen gegenüber seinem Vater so richtig fest. Damit reißt ein unüberbrückbarer Graben auf. Man lebt noch zusammen unter einem Dach, aber man hat bereits das Gemeinsame verloren. Vergleichen wir uns Christen einmal in diesem Sinn. Wie ist das bei uns Christen? Sind wir eigentlich noch ganz zu Hause beim Vater? Ganz, das heißt mit allen Sinnen, mit all dem, was wir erleben, hören und sehen, auch schmecken und fühlen. Wir haben uns bekehrt, wir haben uns taufen lassen, wir sind Glied in Jesu Gemeinde geworden. Aber in unserem Herzen frisst hin und wieder doch das Misstrauen gegen den Vater, gegen Gott. Warum siegt denn immer nur das Böse? Warum schweigt Gott dazu zu allem, was mit Leid und Not zu tun hat? Kann man ihm eigentlich noch vertrauen? Und hier sind wir alle in der Gefahr, diesem großen Betrug Satans zum Opfer zu fallen. Denn das ist der Satan, das ist der Böse, der an uns rankommt und in unsere Herzen hineinbohrt und dann sagt, ist es nicht ganz anders? Könnte es nicht auch so sein? Wir sind zwar noch Christen, aber der Vater Gott wird uns damit immer fremder. Für alles haben wir Zeit und Liebe übrig, nur für Gott, unseren Vater, immer weniger. Im Innern des Herzens wächst aus unserer Gleichgültigkeit die Abneigung. Es kann ganz schnell gehen. Und aus der Abneigung dann sogar auch Ablehnung. Ich habe Menschen so erlebt, die ganz dran waren, Mitarbeiter in der Gemeinde, Mitarbeiter überhaupt im Reich Gottes. Und dann auf einmal hat es so einen Knacks gegeben. Da war Gott nicht mehr Gott. Da war er das, wo man Fragen stellen musste. So kann es doch nicht sein, ein Gott der Liebe. Man ging immer mehr an den Rand der Gemeinde, wie wir oft sagen. Und dann war es aus. Dann war Schluss. Schluss mit der Gemeinde und Schluss mit Gott. Gott als Vater mit seinen Geboten wird uns unbequem und lästig. Es entwickelt sich dieser große Betrug, bis es dann offenbar wird. Da zog er in ein fernes Land. Bei Luther heißt es so. Oder hier war der gute Nachricht. Er ging in die Fremde. Man zieht sich einfach zurück. Der jüngere Sohn kann den Vater nicht mehr ausstehen. Er kann ihn einfach nicht mehr ertragen. Er will frei sein. Wenn nämlich das Vertrauen niedergetreten ist, dann bleibt auch nichts mehr, was einem hält. Bleibt dann bloß noch, sich selbst zu vergöttern. Sich selbst groß rausmachen. Da geht man eigene Wege. Frei vom alten Zwang ist der Mensch nur noch sich selber verantwortlich. Und das ist dieses große Ziel eigentlich von Satan. Weg von dem Gott, von dem Schöpfer, zu sich selbst finden und dann einfach selber Gott sein. Der Sohn lebte herrlich und in Freuden, wird hier gesagt. Er verprasste alles, was er hatte. Denn der große Betrug, der blendet immer wieder. Und wie so ein Rausch kommt es über ihn, endlich richtig Mensch sein. Man lebt nach eigenen Gesetzen, denn man ist ja der eigene Herr. Das Ziel ist geschafft, man hat angeblich jetzt diese große Freiheit gefunden. Bis dieser Betrug zerplatzt. Bis alles herauskommt, was man in sich hineingekocht hat, was dann auf einmal nach außen brodelt. Man ist wirklich allein, wirklich frei. Frei von allem, keine Freunde mehr, nichts mehr da. Hat einer mal gesagt, wer die Heimat verlässt, der kann eigentlich nur noch in der Fremde leben. Das ist logisch, ne? Also wer die Heimat verlässt, wer das Zuhause bei Gott verlässt, kann eigentlich nur noch in der Fremde leben. Und wer den Vater verstößt, der muss sich an anderen Menschen hängen. Und das hat der jüngere Sohn auch gemacht. Keiner gibt uns dann, was wir brauchen. Nicht mal das Schweinefutter, selbst das verwehrte man ihm. Was wir Menschen als Lebenserfüllung ansehen und auch hin und wieder mal bezeichnen, ist schlechter als der Schweinefraß. Und für diesen Sohn, der nun als Knecht bei einem anderen arbeiten muss, ist das eine ganz neue Erfahrung. Wo wir uns selbst zu Herren machen, werden wir immer nur für Menschen Diener sein. Unsere Freiheit wird zur Gebundenheit an die Schuld, Gebundenheit an die Sünde und am Ende dieser Flucht weg vom Vater steht dann wirklich nur noch Hungern und Dürsten. Auch das hat Jesus an einer anderen Stelle gesagt: Selig sind aber die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, wieder nach der Gemeinschaft mit Gott, überhaupt hungern und dürsten zu dem Vater hin. Erkennen wir uns hier in diesem Bild? Nicht, das ist die Sünde des Sohnes, dass er sein Hab und Gut verprasst. Denn das ist eigentlich nur die Auswirkung dieses seines Selbstbetruges. Die eigentliche Sünde begann schon unter dem Dach des Vaters. Und darin sind wir dem verlorenen Sohn oft zugleich, dass wir Gott als Vater nicht mehr ernst nehmen. Dass wir Gott als den nicht mehr ernst nehmen, der in unser Leben hineinreden darf. Wir lieben ihn nicht mehr. Und wenn wir nicht mehr lieben können, beginnt es schon von klein auf als kleines Kind, dann werden wir trotzig. Trotzig und weglaufen. Das beginnt ja auch so oft, auch schon als Kleinkind. Dann laufe ich eben weg von der Mama. Und genau das ist immer wieder die Sünde in unserem Leben. Weglaufen, weg aus der Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer. Es ist die Sünde des Misstrauens gegenüber Gott. Wenn er nämlich nicht so will, wie wir es uns vorstellen. Es ist die Sünde des Unglaubens. Wenn Gott Gehorsam verlangt, wir aber nur Erkenntnis wollen, wie könnte Gott noch sein und Erkenntnis über unser Christsein, über unsere Mitgliedschaft in der Gemeinde und so. Das gibt ja so viele Stufen, worüber wir uns dann mehr interessieren als über die Liebe Gottes. Das ist aber das Verlorensein des Menschen, fern vom Vater, außerhalb der Gemeinschaft mit Gott. Und da ist das Zweite. Das Zweite, der fromme Wahn, im Gegensatz zu dem großen Betrug. Da gibt es nämlich noch einen anderen Sohn. Und der ist beim Vater geblieben, gehorsam, treu. Ja, hat alles das, was so wunderbar eines braven Kindes auszeichnet. Wahrscheinlich war er der Stolz der Familie. Das Gegenteil seines verlorenen Bruders. Ein Musterknabe eben. Aber hier bricht dieser fromme Wahn zusammen, denn es kommt diese schreckliche Wahrheit ans Licht, wie er tatsächlich ist, wie er in seinem Inneren zum Vater steht und auch zu seinen Geschwistern, zu seinem Bruder. Der Sohn, der immer beim Vater blieb, ist jetzt am weitesten entfernt. Gerade er versteht den Vater nicht mehr. Zwischen seinem Herzen und dem Herzen des Vaters klafft eine Kluft, eine Riesenkluft. Denn er versteht etwas ganz anderes von Liebe. Alles zu haben, immer dabei zu sein, immer der Beste zu sein. Dass der Vater nun den verlorenen Bruder wieder mit großer Freude zu Hause aufnimmt, das ist für ihn eigentlich ein Skandal. Die Freude des Vaters über die Heimkehr seines Bruders begegnet seiner kalten Ablehnung, seiner Abscheu. Er kann da einfach nicht mehr hineingehen. Er kann diese Gemeinschaft nicht mehr ertragen. Mit dem verlorenen Bruder hat er nichts mehr zu schaffen. Denn wer einen so falschen Weg ging, der ist doch nicht mehr mein Bruder. Geschwister, merkt ihr im Vergleich zu uns Christen, auch innerhalb einer Gemeinde, wie wir oft auch selbst einmal denken, Wir sind doch die, die immer da sind, die immer dabei sind. Eine andere, weggelaufen, jetzt kommt er wieder, freuen wir uns darüber? Der Bruder kann es nicht ertragen, dass der Vater hier sein Herz sprechen lässt, wo es eigentlich bei einem kühlen Verstand bleiben müsste. Der ist doch selber weggegangen. Der ist doch weggegangen. Seine Gerechtigkeit und auch das Handeln des Vaters aus Liebe, das geht weit auseinander. Das passt nicht mehr zusammen. Und darum geht der Gerechte, wie er sich selber vorstellt, nicht hinein zu den Ungerechten. Das heißt, der verlorene Sohn ist jetzt drinnen beim Vater, aber der gute und gerechte Sohn steht draußen mit einem Herzen voller Zorn. Und hier wird nun ganz deutlich, wer eigentlich dieser verlorene Sohn überhaupt ist. Es ist immer der, der draußen steht. Es ist immer der, der ausgeschlossen wird oder sich selbst ausschließt aus der Gemeinschaft. Ich frage noch einmal, erkennen wir uns hier in diesem Bild wieder? Wer wollte uns wohl sagen, dass unser Einsatz für Gott, für die Gemeinde, bei all dem Opfern überhaupt nichts bedeutet? Nein, da sind wir doch groß da. Wir tun doch alles mit unserem frommen Herzen. Wenn alles aus Liebe zu Gott und zum Bruder tatsächlich auch so wächst, dann ist es Gnade. Aber ohne Liebe ist es tönendes Erz, sagt Paulus, klingende Schelle. Und der ältere Sohn, der hat zwar Glauben und Gerechtigkeit, aber es fehlt ihm die Liebe. Da steht nur Glaube und Gerechtigkeit allein. Das geht nicht. Ihm fehlt die Liebe zum Bruder, zur Gemeinschaft, überhaupt zum Vater. Und darum steht er draußen. Er ist jetzt der verlorene Sohn. Das Entscheidende in seinem frommen Leben, in seinem frommen Wahl, ist verborgen und kommt jetzt ans Licht. Das Entscheidende ist, dass er auch die Gnade des Vaters braucht. Und er kann sie auch nur so haben, wie er selber gnädig anderen gegenüber ist. Genauso ist es bei uns. Wenn wir Gnade Gottes haben wollen, müssen auch wir gnädig sein zu den anderen, die Gott immer wieder von Herzen annimmt. Das ist eine ernste Frage auch an uns immer wieder heute. Ob wir nur von unseren Verdiensten und unserer Frömmigkeit her leben oder allein auch von der Gnade Gottes des Vaters und seiner Gnade, dass wir angenommen sind. Und damit kann ich meinen Glauben prüfen, ob die Liebe zum Vater und zum Bruder wirklich lebendig ist oder vielleicht doch nur eine gut getarnte Selbstliebe. Im echten Gegenüber mit dem Bruder wird dann dieser fromme Wahn zerreißen. Und da merken wir es, dass auch bei uns vielleicht noch so viel Lärm von klingender Schelle da ist. Wenn wir gar keine Wege mehr zum Bruder finden, zu dem anderen hin. Oder wenn der andere kommt, ihm aufzunehmen mit Freuden. Hier wird es immer wieder deutlich, und es ist nur ein Gleichnis davon, von vielen, die aneinandergereiht werden, wo Jesus deutlich machen will, die Freude Gottes, wenn etwas verloren ist und wiedergefunden wird. Und hier bei einem Menschen, der weggegangen ist aus der Gemeinschaft von Gott und nun wieder zurückkommt. Die Freude ist groß. Kann ich diese Freude mitteilen? Oder stelle ich mich dann dagegen und sage, das ist doch nicht möglich. Der hat das und jenes getan. Wie kann ich den annehmen? Wir haben auch treu gebetet und dies und das getan und trotzdem schaut uns der Vater jetzt anders an. Trotzdem geht es den anderen besser. So sind auch oft unsere Gedanken. Was haben wir nicht alles getan, um gerecht zu leben dem Vater gegenüber? Aber uns geht es nicht so gut wie denen, die draußen voller Jubel und Glück in unserer Umgebung zu sehen sind. Ja, wir können uns da mächtig ärgern. Und diese Liebe, die der Vater dem Bruder erweist, die merken wir gar nicht in unserem frommen Wahn. dass wir selber draußen stehen. Schauen wir aber auf das Dritte. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das auch so in dieser Weise mit betrachten, nämlich das Wunder der Liebe. Da ist der große Betrug, der fromme Wahn. Und jetzt das Wunder der Liebe, denn zwischen den beiden Söhnen steht der Vater. Sehen wir ihn uns einmal genauer an. Er hat zwei Söhne und beide sind verloren. Und von beiden wurde er verlassen. Der eine ist vorher gegangen, zwar wiedergekommen, der andere war immer da, ist aber jetzt weg, aus der Gemeinschaft rausgegangen. Verständlich wäre es nun, wenn er eigentlich auch beide draußen stehen lassen würde. Aber dieser Vater handelt anders. Der wirkliche Sohn, der diese Geschichte erzählt, der schildert nämlich mit diesem hier erwähnten Vater Gott. Jesus erzählt dieses Gleichnis. Und er ist der wirkliche Sohn, der hier dazwischen gehört. Weil Gott eigentlich von drei Söhnen umgeben ist. Der eine ist der trotzig von Gott weggelaufene Mensch, der andere ist der selbstgerechte Fromme. Und für diese beiden Söhne tritt nun der dritte in die Mitte, und zwar ans Kreuz. Er geht ans Kreuz, weil sie beide verloren sind, geht er ans Kreuz, um sie zu retten. Beide brauchen die Gnade, das Erbarmen Gottes. Und beide müssten eine Strafe erleiden. Aber die nimmt er auf sich. Jesus selbst. In der ganzen Geschichte wird von Jesus kein Wort gesagt. Aber er erzählt sie. Er bringt dieses Beispiel. Und weil er da ist, konnte sie überhaupt erzählt werden, diese Geschichte. Ohne Jesus wäre sie völlig unglaubwürdig. Das gibt's doch gar nicht. So kann doch kein Vater sein. Doch mit ihm hat Jesus den Beweis gebracht, wie Gott wirklich ist. So wie dieser dritte Sohn, der wahre Sohn, den Vater schildert, so ist er auch. Der sah ihn schon von Weitem. Er sah ihn von Weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen. Er fiel um den Hals und küsste ihn. Der Vater läuft dem verlorenen Sohn entgegen. Er sieht ihn schon von Weitem. Nicht als einen Unwürdigen, als einen Unvernünftigen, der nun wieder zurückkommt, sondern als den Sohn, der seine Liebe braucht. Bedingungslos nimmt er ihn auch wieder an. Wer soll das glauben? Ist das nicht ein Wunder der Liebe? Auch, dass der Vater hinausgeht und den älteren Sohn bittet, doch mit hereinzukommen. Bleibt doch hier, lasst uns Gemeinschaft haben miteinander. Lasst uns fröhlich sein. Jetzt ist die Zeit, wieder fröhlich zu sein und keine Trauerklöße mehr zu mimen. Gott geht hinaus in diese feindselige Ablehnung der anderen. Gott geht hinaus und ruft lockend jeden Menschen, lasst uns miteinander Freude haben. Lasst uns die brüderliche Gemeinschaft pflegen. So ist tatsächlich nur der Vater im Himmel. Auch für den verlorenen Sohn hat er alles bereit. Die große Liebe, das Wunder der Vergebung, das offene Haus und dann das Festmahl der Freude. Dafür ist eben der dritte Sohn, Jesus Christus, heute für uns in den Riss gesprungen. Er ist der lebendige Zeuge dafür, dass Gott mit uns Menschen doch so mit Gnade und Barmherzigkeit umgeht. Es wird erzählt von einem jungen Mann, der es nicht mehr im Elternhaus ausgehalten hat und wie er nach vielen Jahren im Ausland dann beladen mit Schuld und Enttäuschung sich doch wieder entschließt, an seine Eltern erinnert und zurückkehren möchte. Aber er schrieb zunächst den benachbarten Freunden zu Hause, dass er zurückkommen möchte. Er hatte aber nur eine Bitte. Sie sollten den Eltern sagen, wenn diese ihn wieder aufnehmen wollten, mögen sie an dem Baum im Vorgarten ein Taschentuch binden. Das Elternhaus lag an der Bahnstrecke wo er in Richtung Bahnhof vorbeifahren muss und seine Entscheidung, ob er aussteigt am Bahnhof oder nicht, hing davon ab. Mit großer Spannung fuhr der junge Mann dann nach Hause, nach langer Zeit. Im Zugabteil saß ein älterer Herr ihm gegenüber und er saß in Fahrtrichtung, der ältere Herr. Und er bemerkte seine Aufregung und dann kam sie ins Gespräch. Und dann sagte der junge Mann zu dem älteren Herrn, er sollte jetzt mal draußen den Garten, den Vorgarten beobachten am Haus, ob da ein Tuch dran hängt. Er traute sich gar nicht hinzuschauen. Aufgeregt fragte er den Herrn, sehen Sie ein Tuch an diesem Baum hängen? Und der Mann antwortete, nein, nicht ein Tuch, der ganze Baum hängt voll. Von diesem Empfang zu Hause, mit der Freude, mit dem Wiederumarmen, wird hier gar nichts mehr erzählt. Aber wir wissen, dass von Jesu Bericht, wie groß diese Freude im Himmel sein wird, wenn ein Mensch umkehrt, wenn ein Mensch wieder zurückfindet in die Gemeinschaft zu Gott hinein. Ja, wenn einer die Kurve kriegt und wieder umkehrt nach Hause. Und so gibt es auch für alle, die sich heute noch in irgendeiner Not, vielleicht auch gerade vor dem Schweinedruck vorfinden, gibt es diese Möglichkeit, sich wieder aufzumachen. Das zu überwinden, sich aufzumachen und zum Vater zurückzukehren. Und wo dieses ernsthafte Erkennen von sich selbst, ich bin ein Sünder, ich habe vor dir und dem Vater gesündigt, wo dieses Erkennen da ist, dann folgt dann auch das Bekennen in unserem Herzen, ich habe gesündigt und möchte jetzt dein Diener sein. Und das braucht nicht in diesem Klagen stecken zu bleiben, sondern da darf es durchbrechen zu dem Entschluss, ich will mich aufmachen, will zu meinem Vater gehen. Und dann wird man am Ende auch diese Erfahrung machen, dass der Vater mit seiner wunderbaren Gnade und mit seiner großen Liebe uns entgegenkommt. Wir dürfen dann gemeinsam fröhlich sein. Denn dieser, unser Bruder, Jesus, war tot und ist wieder lebendig geworden. Für uns. Für uns und unsere Verlorenheit ist er in den Tod gegangen und hat uns das ewige Leben gebracht. Ein Vater und seine Söhne. Was ist für uns hier entscheidend? Wo stehen wir? Welcher Sohn sind wir? Zurückkehren zum Vater, auch da, wo wir meinen, schon immer da gewesen zu sein. Nicht ausschließen von der Gemeinschaft, wenn andere dazukommen. Im Gegenteil, große Freude für die wunderbare Liebe unseres Gottes. Das wünsche ich uns, dass wir es neu begreifen. Amen.